Lisa Marie, weißt du was?
Nein, verrate es mir.
Ich hatte mal ein Blind Date.
Ich auch.
Aber nicht so einen wie ich. Vor 20 Jahren war das, in der Düsseldorfer Altstadt, habe ich mich verabredet mit einer Dame. Und wir haben, ich weiß nicht mehr, eine Blume war es, glaube ich, als Erkennungszeichen oder eine Zeitung. Ja.
Eine Zeitung? Ja. Das finde ich romantisch.
Echt?
Blume auch, aber Zeitung finde ich auch irgendwie romantisch.
Naja. Und dann kam die um die Ecke. Aber war jetzt nicht meine Traumfrau. Aber ich war Gentleman und ich habe das Gespräch zu Ende geführt. Wir waren noch im Omejub, glaube ich, heißt das Ding.
Kenn ich nicht.
Egal, muss man noch nicht kennen. Ja, aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern ich wollte erzählen, dass du ja auch ein Blind Date hattest.
Ich hatte auch ein Blind Date, ja.
Wie war das?
Mein Blind Date war ja ein bisschen außergewöhnlich. Außer es war genauso wie deins. Ich kannte natürlich meinen Gesprächspartner nicht, denn es war ein Blind Date Interview, was du mir eingebrockt hast.
Okay.
Ja, genau, für den Gewirtschaftet Podcast. Das ist ja der Tochter-Podcast hier von der Düsseldorfer Wirtschaft. Da ist jetzt quasi eine neue Reihe gestartet und zwar treffe ich jetzt regelmäßig oder ab und zu Gesprächspartner oder GesprächspartnerInnen, die du mir aussuchst.
Ja, die du nicht kennst, ja. Also das heißt, du gehst unvorbereitet in das Gespräch hinein.
Ja, genau. Genau mein Ding.
Genau, dein Ding, genau. Ja. Ganz, ja. Aber hat funktioniert.
Es hat funktioniert und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin bereit für das nächste Blind Date.
Okay, organisiere ich dir. Sehr gerne sogar. Okay, jetzt fangen wir aber an mit unserer heutigen Sendung.
Los geht's.
Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, live vom Düsseldorfer Arbeitgebertag.
Live vom Düsseldorfer Arbeitgebertag drehen wir hier Folge 124. Ein Vorgespräch hatten wir schon. Aber ins Gespräch gekommen sind wir hier heute am Arbeitgebertag noch unzählige Male mehr. Und das gibt es heute unter anderem hier zu hören.
Du hast ein paar Stimmen eingefangen, die hören wir aber gleich. Aber zunächst reden wir über dein Lieblingsbaby, den Innovationspreis.
Genau, den haben wir nämlich heute verliehen. Lange Vorarbeit bedeutet das immer. Ja, und der Rheinische Innovationspreis ist ein Highlight des Arbeitgebertages, darf ich so sagen, oder?
Genau.
Und genau, den haben wir jetzt heute hier live verliehen. Und gewonnen hat ein Unternehmen aus Düsseldorf, Neste, die sich mit, ja, wie sagt man, erneuerbarer Chemie eigentlich beschäftigen. Das heißt, Rohstoffe werden recycelt und erneuerbar gemacht, um daraus gesunde Chemie zu gewinnen. So, glaube ich, kann ich das formulieren. Und die rollen damit ziemlich den Markt auf, muss man sagen. Denn unter anderem kann aus altem Frittenfett Treibstoff gemacht werden.
Das habe ich schon gehört. Das riecht aber nicht nach Frittenfett. Ja.
Genau. Steffen Börner hat in seiner Laudatio gesagt, ja Mensch, ist jetzt hier Frittenfett am Himmel zu riechen? Nein, natürlich nicht, klar. Aber was tatsächlich alles mit Frittenfett, mit altem Frittenfett, unter anderem von McDonald's, so haben wir es auch im Innovationsfilm gesehen, alles angestellt werden kann, um Gutes zu tun für die Umwelt, um noch mehr die Produktion neuer Rohstoffe, die chemisch sind und schädlich sind, einzustampfen. Das ist schon großartig, was hier passiert.
Und es war ja quasi nur ein Programmpunkt heute, aber es war ein absolutes Highlight. War wunderbar vorbereitet, war auch ein toller Film, den wir über das Unternehmen gesehen haben. Und am Ende des Tages hat die Chefin ja auch gesagt, damit sind wir in Düsseldorf angekommen. Das fand ich ja super Lob für den Preis, aber auch für dich. Also, sagen.
Ah, das ist schön. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber vielen Dank, ja. Denn eigentlich kommt ja die Raffinerie, also die gesamte Produktion, erstmal aus Finnland. Und ja, dadurch, dass es aber natürlich die ganze Welt betrifft, wird Neste gerade weiter ausgebaut und Düsseldorf ist jetzt gerade der Standort, der erstmal da ist, um den Vertrieb zu leisten, hier auch. Und da sich zu positionieren, aber auch um die Produktion voranzubringen, und zwar mit den lokalen Unternehmen von hier.
Ja. Also eine runde Sache heute, und wer mehr darüber sehen, hören möchte, wir hatten ja eine Folge schon mal über das Unternehmen.
Genau.
Ne? Die 122?
Oder 122 müsste es gewesen sein, genau.
Also wer darüber noch mehr wissen möchte, der kann da mal reinhören.
Ja, oder sich den Film anschauen auf YouTube, ne? Den stellen wir zur Verfügung. Ja, wir beide sind heute wieder viel zu hören, aber zu den Stimmen vom Arbeitgebertag, die auch noch dazukommen, gibt es jetzt auch noch einen Special Talk.
Vorbereitet.
Genau, den habe ich vorbereitet, und zwar zusammen mit Apollon Security und der FOM Hochschule in Essen.
Gefährlich an.
Ja, ganz genau, denn es geht um das Thema Cyber Security und Cyber Security Management. Wir sprechen auch über die Studiengänge, aber wir sprechen auch darüber, dass die ganzen Hackerangriffe doch eigentlich ziemlich viele unsichtbare Feinde sind. Und ich will das jetzt gar nicht so weit hier schon vorwegnehmen, sondern wenn es okay für dich ist, Christoph, lass mal sofort den Talk beginnen, weil...
Hören wir da rein.
Das wird dich auch noch um einiges schlauer machen. Ja, ich habe es jetzt gerade im Intro schon ein bisschen angeteasert. Cybersicherheit, Cyber Security ist heute unser Thema. Wir könnten, glaube ich, stundenlang darüber sprechen, weil es so viel darüber zu reden gibt. Und eine gewisse Zeit nehmen wir uns auch. Aber starten wir einfach mal ganz entspannt mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit auch jeder weiß, warum ich hier heute die richtigen Personen zusammengetrommelt habe. Wibke Lang.
Ja, hallo Lisa. Genau, mein Name ist Wibke Lang. Ich bin Geschäftsleiterin des digitalen Live-Studiums der FOM Hochschule. Und seit 13 Jahren mittlerweile an der Hochschule tätig, und im September 2021 habe ich eben die Verantwortung für Studienberatung, Studienorganisation für das digitale Live-Studium der FOM übernommen, indem wir Studiengänge komplett virtuell anbieten, also völlig frei von jeglichem Präsenz im Hörsaal, sondern eben alles läuft digital. Und jetzt haben wir zum März diesen Jahres eben auch 3 Cybersecurity-Studiengänge aufgenommen, 2 Bachelor- und einen Masterstudiengang, weil das Thema eben so wichtig ist. Und wir arbeiten als Hochschule sehr eng mit der Wirtschaft zusammen, und die Nachfrage ist da, denn durch Digitalisierung und technische Entwicklungen wird dieses Thema natürlich immer akuter, also stets aktuell, akuter, und wir brauchen Experten. Und die wollen wir jetzt ausbilden.
Wichtiger Punkt. Kommen wir gleich dazu. Und einen Experten haben wir hier auch an unserer Seite, Alexandros Manakos.
Genau, ja, einen wunderschönen. Ich bin Alexandros Manakos. Ich mache seit ungefähr 22 Jahren Cyber Security. Habe damals noch in Österreich studiert, weil es so einen Studiengang in Deutschland nicht gab, wie jetzt hier an der FOM. Deshalb freue ich mich natürlich sehr, auch selber Dozent an der FOM sein zu dürfen für den Cyber Security Studiengang. Und danach war ich in der Unternehmensberatung, habe da Cyberbereiche mit aufgebaut. Dann auch in der deutschen Cybersicherheitsbehörde beim BSI. Und dann war ich sogenannter CISO, also Chief Information Security Officer, also der Verantwortliche für die Cybersicherheit von einer internationalen Großbank hier in Deutschland, von der HSBC. Und ja, und dann habe ich eine eigene Cybersecurity-Firma gemacht, genauso wie Wiebke gesagt hat. Der Demand ist da sehr, sehr hoch. Und ja, und das macht sehr viel Spaß. Und von daher freue ich mich da auch, das Wissen, was ich so über die ganzen Jahre angesammelt habe, an die Studierenden aus der Praxis und in der Theorie weitergeben zu dürfen.
Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Und ich greife da direkt mal eine Sache auch auf, Alexandros, die du gesagt hast, Cyberattacken sind einfach keine Seltenheit mehr, ne?
Korrekt.
Wie oft sind denn Wirtschaft und Gesellschaft den Angriffen ausgesetzt?
Tatsächlich täglich, ununterbrochen. Du musst dir vorstellen, wenn du schon irgendwas an deinen Router ins Internet anschließt, dann ist es schon durch den Automatismus, werdet ihr oder wirst du sofort angegriffen. Nicht, ich sag mal so, zielgerichtet, sondern eher über einen Automatismus. Weil, ich sag mal, die professionellen Angreifer, die versuchen erstmal, ich sag mal, durch so einen Automatismus zu schauen, okay, wo ist es denn am allereinfachsten? Die kennen ja, ich sag mal so, die Standardeinfallstore. Und wenn dann der Automatismus schon mal zuschlägt und sagt, hey, guck mal, da habe ich was gefunden, dann kommen die, ich sag mal, Experten und gehen ein bisschen tiefer rein und schauen, okay, wo bin ich denn da gelandet und wie genial bin ich denn hier unterwegs?
Das heißt, so richtig bekommt man es wahrscheinlich erst mit, wenn es zu spät ist. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Was ich mich aber sofort gefragt habe, und das, du sagst jetzt selbst, ja, es ist täglich so, dass angegriffen wird. Man hört natürlich auch davon aus den Medien, wie häufig es passiert. Ja. Und dann frage ich mich immer, wie schlecht sind denn Gesellschaft und Wirtschaft auch tatsächlich darauf vorbereitet? Obwohl es ja eigentlich täglich passiert.
Das ist korrekt. Sagen wir mal so, du musst dir mal vorstellen, ich bezeichne das immer ganz gern so ein bisschen visuell. Stell dir mal vor, du wärst die Prinzessin von einem großen Schloss. Und das war natürlich damals im Mittelalter. Und in der heutigen Zeit, in der digitalen Welt, ist es nicht anders. Das heißt, wenn du die Prinzessin von deinem Schloss warst, dann hast du ja Burgmauern drumherum gemacht. Die nennt man in der heutigen Zeit Firewalls. Da brauchtest du Fenster drin, damit du Licht reinbekommst, damit du brauchtest ein Tor und so weiter und so weiter. Damit auch Waren reinkommen, damit du Gäste empfangen kannst. Die nennt man heute Ports. So, und die müssen manchmal einfach offen sein, damit du, weiß ich nicht, sag mal, Essen bekommen kannst, damit du Licht reinbekommst und so weiter und so weiter. Und das heißt, du musst dich einem gewissen Risiko aussetzen. Dann hast du oben drauf Bogenschützen. Diese Bogenschützen, die nennt man dann Intrusion Detection System. Dann hast du einen Security Guard. Und das kann man immer weiter und weiter und weiter treiben. Und du möchtest ja als Prinzessin deine Kronjuwelen schützen, die du im Keller hast.
Ja.
Und so kann man das immer weiter und weiter treiben. Und genau das Gleiche ist auch heute der Case. Mit dem einen Unterschied, dass sich böse Angreifer eben an deinem Security Guard vorbeischleusen können. Und du würdest es ja eben auch heute dann gar nicht merken. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Und Angreifer wollen in der heutigen Zeit auf gar keinen Fall entdeckt werden. Deshalb versuchen sie gar nicht erst irgendwelche Alarmglocken klingeln zu lassen. Und die Realität sieht nun mal leider nicht so aus, dass wenn du gehackt wurdest, dass so ein Matrix-Code von oben nach unten gescrollt kommt über deinen Monitor. So ist es leider nicht. Sondern die wollen tatsächlich unentdeckt bleiben, so lange wie möglich.
Und das klappt so gut.
Ja.
Also, wenn man mal schon alleine daran denkt, was man alles für Fake-Mails bekommt, von denen ich wirklich, oder nein, bei denen ich zwei, dreimal echt hingucken musste, zuletzt auch, dass ich wirklich dachte, also, kommt es jetzt hier wirklich aus der internen Runde oder nicht? Also, das war wirklich so gut gemacht, dass ich dachte, die hätten mich fast gehabt.
Ja, das also, ist tatsächlich auch
wirklich.
Also, das ist, ich sag mal, 91% der erfolgreichen Angriffe passieren tatsächlich über E-Mail. Also, wenn ihr das in den Griff bekommt, dann seid ihr echt schon allen anderen sehr, sehr, sehr weit voraus. Und es sind so ein paar kleine, minimale Dinge, auf die jeder Endverbraucher achten kann. Sowas wie mit der Maus nur über den Link gehen, nicht draufklicken, ganz
wichtig,
nur drauf.
Ja.
Und dann sieht man ja, wo das hinführt. Und wenn das jetzt eine Mail von angeblich Amazon ist, und du klickst nicht drauf und du siehst, das geht gar nicht zu Amazon, dann weißt du schon innerhalb von ein paar Sekunden, okay, das ist fake.
Ja.
Und dann den Absender noch kontrollieren, das sind so die zwei easiesten Dinge.
Ja.
Klar, die werden auch immer besser und so weiter, aber das sind so die easiesten Dinge, die ich dir schon mal direkt mitgeben kann. Daran erkennst du über 90%.
Ja, absolut. Also so war es dann auch, das, was du jetzt beschrieben hast. Daran habe ich dann, also auch ich dann spätestens gemerkt, okay, das wird jetzt niemals dahin gehen, wo es eigentlich ja herkommt. Ja, ne? Die Bitte mit dem Antworten, also meine Antwort würde einfach an die falsche Adresse gesendet werden. Aber tatsächlich hat auch das reine Wording in der Mail, also die Sprache von dem Absender, auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich gedacht habe, hey, das sagt der so nicht. Also, genau, das kann nicht sein. Ja.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe, also meine Wahrnehmung ist so, dass die noch viel besser und besser werden, insbesondere auch mit dieser ganzen Artificial Intelligence-Geschichte.
Ja.
Und auch wenn wir, ich sag mal, mit meiner Firma kontrollierte Angriffsszenarien machen auf Firmen, dann achten wir schon sehr darauf, dass die sehr gut gemacht sind, auch in einem ordentlichen Wording und so weiter.
Ja.
Daran kann man es eigentlich oder sollte man es heute nicht mehr so easy erkennen können am Wording. Früher diese typischen PayPal-Dinge.
Ja.
Also da hat jeder, glaube ich, sofort anhand der Rechtschreibung gesehen, okay, das kann doch fake sein.
Ja, das war.
Obwohl, ich habe ja mittlerweile von vielen Cyber-Security-Experten gehört, das ist eigentlich nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann.
Ja,
das ist korrekt,
total.
Leider, ja.
Total. Das ist korrekt. Ja, das stimmt. Und so war das auch eigentlich bei meinem eigenen Kreditkartenangriff. Ich habe so gebetet, wirklich, dass mir das niemals passiert. Und dann ist es mir passiert. Meine Bank hat da ganz toll reagiert. Die haben das frühzeitig gemerkt und auch frühzeitig abgeblockt, weil man versucht hat, 17 Mal innerhalb von Sekunden darauf zuzugreifen. Und kam dann auch sofort dann die Nachricht, sorry, Ihre Kreditkarte haben wir gerade mal gesperrt. Dann kam der Anruf, dann ging alles ruckzuck. Und das versetzt einen in eine ganz komische Lage emotional. Man denkt sich, da, also das ist wie ein Einbruch. Ja. Das ist wirklich wie ein Einbruch. Man fühlt sich ganz, ganz komisch. Aber trotzdem konnte das Ganze unbemerkt halt einfach gestartet werden. Ne? Ohne dass, klar, ich war natürlich gerade in meiner Situation, dass ich meine Kreditkarte angegeben habe, so der Klassiker Urlaub, ne? Bla bla bla. Genau, und da wurde dann halt eben sich dazwischen geschaltet. Und Alexandros, wie kann es sein? Und da habe ich jetzt gerade ja auch schon mal so ein bisschen nachgefragt, dass das immer noch unsichtbar passiert. Also obwohl man, ja gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gut aufgestellt bin, aber trotzdem, wie kann es sein, dass es fast unsichtbar passiert und der unsichtbare Feind, so lautet ja auch unser Titel, finde ich, hätte echt nicht passender sein können, sowohl bei mir als auch, glaube ich, gerade in der aktuellen Situation. Ja, genau.
Also ich gebe dir mal ein Szenario. Ich habe das Gerät jetzt leider nicht dabei, aber du musst dir mal vorstellen, ich habe so ein kleines Gerät normalerweise dabei. Mhm. Mit dem komme ich nur in die Nähe von deinem Portemonnaie.
Ja.
Und dann kann ich dir deine Kreditkarteninformationen davon mopsen, ohne dass du das merkst.
Toll.
Und dann nehme ich das Gerät. Und ich habe dir übrigens noch eine andere Karte gerade eben gegeben.
Mhm.
Und diese Karte kann dich davor schützen. Das heißt, wie funktioniert dieser Angriff erstmal?
Ja.
Ich komme in die Nähe deines Portemonnaies.
Ja.
Durch diesen RFID-Chip, womit du beim Rewe einkaufen gehst.
Mhm.
Und ich verwende genau das Gleiche. Ich simuliere nur, dass ich so ein Bezahlterminal bin mit meinem bösen Gerät, komme in die Nähe und dann klaue ich dir deine Kreditkarteninformation. Das kann ich dann auf eine leere Karte schreiben und dann woanders damit einkaufen gehen.
Mhm.
Und bis 50 Euro gibt es ja keinen PIN.
Ja.
Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist.
Ja,
so,
klar.
Genau. Das heißt, wenn ich nicht ganz so, ich sag mal, unprofessionell vorgehe und das 14 Mal hintereinander versuche, wie du das gerade gesagt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich häufiger 50 Euro abheben kann, recht hoch.
Ja.
Und insbesondere, wenn ich diese Kreditkarteninformationen noch in andere Länder transferiere, bei denen die nochmal ganz andere Limiter haben und so weiter, dann kann man das verteilt machen. Aber die Kreditkartenanbieter und die Sparkassen, sage ich schon, und die Banken, die kennen das schon. Deshalb, wenn ich irgendwie mal gehackt werden würde, dann würde ich mir wünschen, dass es nur meine Kreditkarteninformationen sind.
Du, das habe ich auch sofort gedacht.
Genau.
Gott sei Dank nur die Kreditkarte.
Genau.
Völlig verrückt eigentlich, ja.
Absolut, ja. Weil da ist man schon drauf vorbereitet.
Mhm.
Und die Kulanz von den Anbietern und von den Banken ist da sehr, sehr hoch.
Ja.
Weil die wissen, wie einfach diese Informationen zu klauen sind. Und die kalkulieren das auch schon alles ein. Deshalb ist das, ich sag mal, wie gesagt, mein Wunschszenario, wenn es mal passiert.
Mhm.
Weil das ist so der geringste Impact, den du haben kannst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld zurückbekommst, ist, ich sag mal, bei über 99%.
Ja.
Sei denn, du hast jetzt auch irgendwo deine Karte, und das gibt es auch sehr oft, das nennt man Skimming, in so einen Bankautomaten gepackt. Und dann hast du da deine PIN eingegeben und das haben die abgegriffen. Wenn jemand wirklich deine Karte mit PIN irgendwo eingibt oder du online mit diesem 3D Secure deine PIN auch eingegeben hast, dann kriegst du dein Geld nicht zurück. Weil dann gehen die davon aus, du bist die einzige Person, die diese PIN wirklich kennt.
Ja.
Solange alles irgendwie ohne PIN passiert ist, über den Magnetstreifen oder wie auch immer, oder nur bei der Eingabe von den ganzen Nummern, das ist was anderes. Aber sobald du diese, ich sag mal, eigene PIN, die du vielleicht auch sogar selber noch vergeben hast, dann kriegst du das Geld nicht zurück.
Du, da rattert es jetzt aber ganz schön in meinem Kopf. Aber nein, ich habe die Secure-PIN nicht eingegeben. Das nicht. Und,
Und vielleicht noch als letzte Ergänzung, weil mir ist immer wichtig auch zu sagen, hör mal, ja, das ist gefährlich, aber es gibt momentan easy Möglichkeiten, sich genau davor zu schützen.
Mhm.
Also als Beispiel diese Karte, die ich dir eben gegeben habe, das ist so eine sogenannte RFID-Blocker-Karte.
Mhm.
Wenn du die in deinem Portemonnaie drin hast, dann ist das wie so ein kleiner Störsender. Das heißt, in so einem Umfeld von ungefähr, ich würde sagen, 5-6 Zentimeter, egal wer dann kommt, so ein Bösewicht wie ich, und der dann versucht, deine Kreditkarteninformationen zu mopsen, geht nicht, weil da gibt es ein Störsignal und dann kann ich die nicht auslesen.
Mhm. Also muss ich die quasi direkt an meine Karte legen?
Einfach im Portemonnaie drin lassen.
Oder einfach drin lassen?
Einfach im Portemonnaie drin lassen, fertig.
Mhm.
Das ist alles.
Mache ich. Danke.
Gerne.
Dafür. Jetzt bin ich ja gewappnet für den Urlaub.
Ja, stopp.
Jetzt gehen wir mal so ein bisschen hier auch in Richtung FOM. Also wir fangen mal an mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Man hört es ja auch schon so ein bisschen bei dir raus. Der richtige Umgang mit Cyberattacken sollte schon gelernt sein.
Allerdings.
Und man sollte sich bestmöglich auch in Sachen Mitarbeitenden darauf vorbereiten.
Mhm.
Und ja, wenn man jetzt mal einen Blick auf die Statistiken und auch auf deine Erfahrungen, so wirft, die du ja zum Teil auch gerade schon mit uns geteilt hast, wie hoch ist denn der Bedarf an Mitarbeitenden in der Wirtschaft, sich mit Cybersicherheit auszukennen? Also damit meine ich Experten und Expertinnen im Unternehmen wirklich zu haben, die gekonnt im richtigen Moment bestmöglich einfach Schlimmeres verhindern können.
Also wenn ich es kurz machen wollen würde, extrem hoch, ganz ehrlich. Also der Markt ist komplett leergefegt. Der Anforderungskatalog der Unternehmen, das ist immer ganz, ganz spannend, auch auf LinkedIn und auf verschiedenen anderen Foren zu lesen. Es wird gerne, oder die Leute stellen gerne sehr erfahrene Menschen ein mit 5+ oder vielleicht sogar 10+ Jahren Erfahrung, aber davon gibt es sehr, sehr, sehr wenig, in Deutschland insbesondere. Und sehr wenig schreiben irgendwie rein, ich bilde auch gerne aus oder ich nehme auch gerne Newcomer oder sowas. Es gibt sehr wenig Studiengänge, die sowas, die wirklich Leute so gut ausbilden. Es gibt wenig Menschen, die so eine Praxiserfahrung haben. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich das mit der Form hier super, super gerne mache, weil ich das Studienprogramm, die Inhalte ziemlich genial finde. Ich finde es auch sehr genial, dass man hier auch auf Praxisrelevanz sehr viel Wert legt. Und darauf kommt es am Ende des Tages an. Ne? Also wenn ich jetzt nur Theorie gelernt habe und nicht weiß, wie es wirklich draußen ist und was zum Beispiel ein sogenanntes Security Operations Center ist, wenn ich noch nie was davon gehört habe und noch nicht mal wirklich weiß, was für unterschiedliche Jobfelder es genau in diesem Detail gerade gibt, dann wird es halt schwer.
Ja.
Also klar hast du dann die Theorie, darauf kann man aufbauen, keine Frage. Aber das ist so ein Grund, warum ich das hier sehr, sehr gut finde.
Ja, die Form hat den Cyberattacken sozusagen den Kampf angesagt, ne?
Nicht ganz uneigennützig. Ja.
Ist auch in Ordnung. Ja, denn es gibt seit einiger Zeit Studienangebote wie unter anderem Cybersecurity und Cybersecurity Management. Und da, Wiebke, kommst du jetzt ins Spiel. Fangen wir mal ganz vorne an. Welche Inhalte umfassen denn die Studiengänge und vor allem, worin unterscheiden sie sich? Weil einmal haben wir Cyber Security und einmal Cyber Security Management.
Genau. Und auch den, das sind die beiden Bachelor-Studiengänge.
Ah ja.
Und dann gibt es auch noch einen Master-Studiengang Cyber Security Management. Und genau, um diese Bedarfe, die Alexandros gerade auch schon genannt hat, wirklich abdecken zu können, haben wir eben diese verschiedenen Studiengänge mit unterschiedlicher Ausrichtung entwickelt. Und zwar, weil der Cybersecurity-Bereich doch so enorm groß ist. Ne? Es gibt so einmal auf der einen Seite so diesen technischen Bereich, also wirklich diejenigen, die sich die IT-Infrastruktur angucken, Daten beobachten, analysieren, ob eben der unsichtbare Feind irgendwie auftaucht. Ne? Und diese
hätte ich auch ohne diese Schlossdemonstration nicht verstanden.
Na, na gut, ne?
Ich bin gerne Prinzessin, ja.
Ich auch. Ich habe mich da am Anfang auch wirklich schwer getan mit der Thematik.
Oder?
Super komplex, also super interessant.
Total,
ne? Aber auch wirklich sehr umfangreich.
Ja.
Also es gibt ne, wie diese total technische Schiene, das
genau.
So Diagnostik, Forensik, ne? Und dann wirklich Daten gescannt werden. Ne? Alexandros, du ergänzt und korrigierst mich.
Das schon.
Und dann eben aber auch diese Management-Schiene, also das, was wir gerade auch hatten, zu gucken, wie ist denn das Verhalten der Mitarbeiter, wie betreibt man Risikomanagement, Krisenmanagement, wenn wirklich ein Angriff passiert. Ne? Also, und da braucht man eben auch diejenigen, die Richtlinien im Unternehmen aufsetzen und nicht so ganz in dieser technischen Schiene sind, sondern eben in so einer Schnittstelle, die dann sozusagen auch unterstützend für die Unternehmensleitung zum Beispiel tätig wird in so einem Fall und Prävention betreibt auch.
Ich wollte es gerade sagen,
Also Tests in Unternehmen fährt, Richtlinien aufsetzt, wie sollen sich die Mitarbeiter verhalten, so ein bisschen Social Awareness wird es ja bezeichnet. Ne?
Ja.
Und da unterscheiden sich diese beiden Bachelor-Studiengänge zum Beispiel. Cybersecurity ist für die Techies sozusagen und Cybersecurity Management für diejenigen, die das Ganze dann eben managen und übergeordnet im Unternehmen steuern.
Ja, wichtiges Zusammenspiel, ne?
Genau.
Also, beide Parteien sollten, wie sagt man, kühle Köpfe bewahren.
Ja.
Aber die einen natürlich auf einem ganz anderen Gebiet als jetzt in dem Managementbereich.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Also das ist zum Beispiel auch eine Anforderung in vielen Stellenausschreibungen für den Bereich, ne? Den kühlen Kopf bewahren, stressresistent sein und so weiter. Wenn das jeden Tag passiert und man immer wieder agieren muss, muss man mit den Situationen natürlich auch umgehen können. Ne?
Ja, und ich denke mir, es hängt ja auch gerade in dem Moment einfach alles von dir ab. Also du bist ja nicht umsonst in diesem Bereich tätig dann, ne?
Ja.
Und wie viel Verantwortung man dann auch einfach in einer absoluten Stresssituation trägt, das ist Ja. Wahnsinn.
Und, den Stress von allen Beteiligten im Unternehmen abfedern muss. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Genau. Also die Geschäftsführung ist ja nicht tiefenentspannt,
nee, ne?
Wenn das Unternehmen angegriffen wird. Sagen,
wenn irgendjemand im Unternehmen arbeitet, im Cybersecurity-Bereich, und plötzlich kommt irgendwoher, hey, wir glauben, wir wurden gehackt, dann stehen alle Schlange. Jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand, jeder Head of alles Mögliche. Und die klingeln die ganze Zeit das Telefon durch und die wollen jede Sekunde wissen, was ist jetzt los und so weiter. Da muss man schon, also es ist jetzt nur ein ganz bestimmter Bereich, den nenne ich Incident Management. Mhm. Das ist nicht in jedem Bereich so, aber das ist schon, da ist echt eine Menge Musik mit drin. Mhm. Deshalb, genauso wie ihr das gerade gesagt habt, die Techies sind auch von der Persönlichkeit her anders als die Menschen, die sich gerne mit dem Informationssicherheitsmanagement eben beschäftigen wollen. Ne? Die Leute im Informationssicherheitsmanagement sind so meiner Wahrnehmung nach in Deutschland momentan eher so 70% der Leute in dem Bereich. Ist einfach in Deutschland so, weil wir sehr stark auf so Zertifizierungen und Audits und so weiter stehen, was auch okay ist. Aber uns fehlt auf jeden Fall auch sehr viel an dieser Techie-Schiene.
Ja.
Und das sind nämlich die Jungs, die gucken auf diese riesigen Monitore und machen so Analysen, gehen genau in die Details rein, in die Netzwerkprotokolle und sagen, oh, da habe ich was gesehen, total spannend. Und ja.
Die stecken da richtig drin. Also das muss man wirklich sagen, die verstehen das nicht nur, sondern die stecken da auch richtig, richtig mit allen Sinnen drin. Ne?
Genau.
Ja, die müssen die komplette IT-Infrastruktur, Betriebssysteme, Datenbanken, das ganze Unternehmen eigentlich in- und auswendig kennen, bis ins kleinste Detail, ne, um überhaupt dann auch entdecken zu können, wenn irgendwelche Gefahren drohen.
Ja.
Genau. Und das Besondere ist eben, wenn du Cybersecurity-Experte bist, ich sag mal insbesondere im Techie-Bereich, dann musst du über IT hinausgehend immer noch die ganzen Cybersachen kennen. Das heißt, du musst dich mindestens genauso gut wie ein ITler, ein Administrator auskennen, aber eben noch weit darüber hinausgehen, weil du wissen musst, okay, wie könnte man die und die Sicherheitslücken ausnutzen, wie kann man hier reinkommen und so weiter und so weiter. Und aber eben auch, wie kann ich ein Unternehmen davor schützen, dass genau sowas passiert. Das heißt, überall, wo ihr IT drin habt, wirklich in allem, im Fernseher, in den Videoprojektoren, in deinem Rechner, in deinem Mikrofon, überall ist ja IT drin. Und die Cyber-Experten müssen eben das kennen, plus darüber hinausgehend eben noch viel, viel mehr. Und das macht es halt spannend, weil es wird niemals langweilig. Die Digitalisierung geht immer weiter.
Genau, und für die ist zum Beispiel der Masterstudiengang, ne? Also die, die schon IT gemacht haben und sich da schon gut auskennen aus ihrem Erststudium, die können dann so einen Master jetzt bei uns studieren, wo sie dann dieses Cybersecurity-Wissen auch aus strategischer Sicht und so weiter noch oben aufsetzen. Dafür die ist dann eben der Master gedacht.
Wahnsinn.
Weil es so speziell ist. Ne?
Ja, genau, weil es so speziell ist. Und da vielleicht mal auch dann direkt die Frage an dich, auch als Leitung. Die Studiengänge, die jetzt angeboten werden, auf Basis dessen, dass halt eben Cyberattacken etc. Immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch immer wichtiger wird, sich da zu schützen, sind aktuelle Geschehnisse und der Austausch mit der Wirtschaft Grundlage dafür gewesen, dass ihr die Studiengänge anbietet. Und ich frage mich auch, wie schafft man es, sich da richtig zu fokussieren? Also wir haben ja gerade mal gehört, ne, wo es alles überall drin stecken kann, die ganzen Gefahren und Risiken. Wie kommt man denn da auf den Punkt?
Im Studiengang, ja genau, gar nicht so einfach.
Ja.
Also das ist sehr, auch die Bachelorstudiengänge sind zum Beispiel auch sehr umfangreich. Ne? Also wirklich, wir decken alle verschiedenen Bereiche, die es da so gibt, ab.
Ja.
Und die grundsätzlich entwickeln wir an der FOM ja auch die Studiengänge gemeinsam mit Fachexperten und eben auch an den Bedarfen der Wirtschaft, sich das entsprechend gezeigt hat. Ne? Und aufgrund dieser Menge an Themen haben wir deshalb eben auch zwei Bachelorstudiengänge gemacht.
Ja.
Und die wurden von den Fachexperten entwickelt, um da wirklich dann auch speziell die Schwerpunkte zu setzen. Ne? Und ich glaube, dass durch den Theorie-Praxis-Transfer jeder da auch nochmal so seine eigene Schiene dann fährt, ne? Wo er das nochmal dann auch vertieft.
Und was ja auch nochmal eine Besonderheit ist, ist, dass sich alle Studierenden von überall aus dazuschalten können. Und wenn wir jetzt hier gerade schon über Digitalisierung sprechen, dann möchte ich das nämlich auch einmal kurz einwerfen. Das heißt, Flexibilität ja auch im höchsten Maße. Ich finde es auch irgendwie ganz passend, dass das ein digitales Studium ist. Ne? Da kann man ja Theorie und Praxis leicht verknüpft, würde ich sagen. Diese Flexibilität aber, um mal auch so beim Konzept der Studiengänge zu bleiben, war jetzt zu meiner FOM-Zeit unvorstellbar. Und ich mache mal einen kleinen Schlenker für alle die, die uns halt jetzt gerade zuhören. Wir sitzen hier in einem top ausgestatteten Studio. Und das ist eigentlich noch das Kleinste, in dem wir hier sitzen. Ich war gerade links und rechts in den anderen Räumen beim Vorgespräch. Und kleines Wortspiel, nebenan sitzt RTL. Also es ist ja auf Fernsehbasis ausgestattet worden. Ja, und wirklich auf RTL-Fernsehniveau. Das kann man schon sagen, das ist ja Wahnsinn. Also das vielleicht nochmal dazu, sollte man sich auf jeden Fall auch mal angucken. So, aber nochmal zurück zu den Inhalten. Beziehungsweise erstmal noch eine Frage an dich, Alexandros. Wenn ich mich jetzt von überall aus dazuschalten kann.
In die Vorlesung meinst du?
Mhm. Wie sieht es denn da mit der Cybersicherheit aus? Und ich spiele mal so auf öffentliches WLAN an.
Ja. Sehr gute Frage, Lisa, weil unsere Studierenden, die simulieren im Studium sogar Cyberattacken.
Aha, guck
genau,
mal.
Und das war auch meine erste große Sorge.
Ja.
Was machen wir denn, wenn wir denen das hier auch noch selber beibringen?
Ja.
Ja, genau. Also der erste Teil erstmal zur Vorlesung.
Mhm.
Ich sag mal so, man denkt ja immer so ein bisschen noch in Risiken. Worst-Case-Szenario, jemand kann sich in die Vorlesung einklinken.
Ja.
Und dazu hören.
Mhm.
Dann lernt er was. So, das wäre Worst-Case. Ich meine, ich bin ja dann als Vortragender da, ich sehe das ja. Und ich kann die Leute muten, ich kann die Leute rausschmeißen.
Mhm.
Und es ist, sage ich mal, nicht in der Form Infrastruktur. Das heißt, egal was für ein Schindler da machen, es wäre quasi in der Zoom-Infrastruktur. Und wir machen das ja alles über Zoom.
Mhm.
Und deshalb wäre das Risiko für die FOM sehr gering bis fast gar nicht existent. Das Einzige, was, wie gesagt, ein Angreifer da machen könnte, wäre, sich einfach nur in die Vorlesung einzuklinken, versuchen, ein bisschen Schindluder zu machen, dann sperre ich den, schmeiß den raus, fertig.
Mhm.
Das war's. Also Risiko sehr, sehr gering, was das anbelangt.
Ja.
Das andere Risiko, was Wiebke gerade sagte, dass wir denen Dinge beibringen und dass sie dann versuchen könnten, ich sag mal, die FOM-Infrastruktur von mir aus anzugreifen oder sowas. Am Ende des Tages, es gibt Dinge, die nennen sich Bug-Bounty-Programme. Was steckt dahinter? Das steckt hinter, dass man den Leuten einen Benefit gibt, sowas wie einen Orden oder vielleicht sogar eine gewisse Anerkennung. Manche zahlen dafür sogar Geld, wie Google und so weiter.
Mhm.
Wenn man deren Services angreift, aber sie nicht kaputt macht und den Herstellern oder den Anbietern, wie zum Beispiel der FOM oder Google, sagt, hör mal, ich habe eine Sicherheitslücke gefunden.
Mhm.
Ich announce das aber nicht irgendwo draußen, dass irgendjemand anders das ausnutzen kann, sondern ich sage euch das, damit ihr das lösen könnt.
Mhm.
Und damit es kein Bösewicht wirklich findet.
Mhm.
Und das ist so ein Konzept, ich glaube, das ist ziemlich genial, weil man ermutigt die Leute, hör mal, geh sehr, sehr vertrauensvoll mit diesen Informationen um. Das ist auch so ein Mindset-Ding, was im Cybersecurity-Bereich in meiner Wahrnehmung sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass man ein bestimmtes Wertesystem hat.
Mhm.
Ich persönlich würde auch niemals jemanden einstellen, der sich bei mir bewerben würde und sagen würde, hey, ich will einfach mal irgendwie alles hacken, ich habe da gerade Bock drauf.
Ja, ich mache so Hobby zum Beruf.
Genau, also das wird mir zum Beispiel nicht irgendwie, zumindest meine Firma nicht reinkommen, sondern ich finde es klasse, wenn Menschen ein gewisses Wertesystem haben, wenn die sagen, hey, ich habe zwar Spaß an diesem ganzen Angriffskram, aber um die Unternehmen zu schützen, um die darauf aufmerksam zu machen, ich möchte nicht draußen irgendwie die tollste Anerkennung haben und irgendwie auf LinkedIn posten, ich habe den oder den gehackt.
Ja.
Das schadet dem Unternehmen im Worst Case, sondern wenn ich sowas gefunden habe, dann können manche Menschen sogar damit Geld verdienen und sagen, hey, liebe Google, liebe Microsoft, wie auch immer, ich habe das gefunden und dann kriegt man so ein Award, so ein Certificate, manchmal sogar Geld und zwar nicht wenig teilweise.
Mhm.
Und das wäre auch so mein Wunsch und dieses Werte-Ding, das ist auch was ich meinen Studierenden mitgebe und denen auch gesagt habe, hör mal Leute, mit mir, also das ist so mein Wertesystem, das erwarte ich auch von euch, geht sehr, sehr sorgsam mit diesen Informationen, mit diesen Skillsets, die ihr hier beigebracht bekommt von mir um. Wendet den nicht gegen an. Und ich habe denen auch gesagt, es gibt auch Gesetze in Deutschland und IT-Sicherheitsgesetze und so weiter.
Ja.
Und auch im BGB verschiedene Sachen. Geht damit ordentlich um. Nutzt es weise mit, wie war das nochmal, mit great power comes great responsibility.
Mhm.
So sieht das aus.
Herr Wiebke, du nix, ne?
Das war Hacking. Ja, ja, wir haben natürlich auch von unserer IT-Infrastruktur natürlich auch entsprechende virtuelle Maschinen, auf denen die Studierenden dann arbeiten können. Die sind natürlich nicht in unserem Unternehmensnetz drin.
Ja. Frage konnte ich mir aber nicht sparen. Ja, das stimmt. Wiebke, wie wird denn der Studiengang angenommen?
sehr gut. Wir sind jetzt mit knapp 100 Studierenden gestartet im März schon.
Ja.
Und die Nachfrage ist wirklich hoch. Also wenn ich noch mal ein paar Jahre jünger wäre, würde ich es auch machen. Ja. Ich glaube, das ist einfach die Zukunftsmöglichkeiten, ne, und sind hervorragend in dem Bereich, wenn man eine gewisse Affinität natürlich hat zu den Themen. Ne? Das ist Voraussetzung.
Ja, aber guter Start. Also der Bedarf ist da.
Also ich muss sagen,
die Studierenden?
Ja, wirklich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war mega positiv überrascht nach den ersten Vorlesungen. Die sind super. Also insbesondere natürlich die es auch so ein bisschen interaktiver gerne mitmachen, weil ich habe meine Vorlesungen immer ganz gerne ein bisschen interaktiver.
Mhm.
Und die sind super. Also ich finde die echt klasse. Kommen immer coole Interaktionen. Und was ich auch sehr genial finde, dadurch, dass natürlich auch alle parallel woanders arbeiten, dadurch, dass ein berufsbegleitender Studiengang ist, bekommen wir auch in den Vorlesungen, ich sag mal, ein sehr gut breit gefächertes Wissen mit. Also nicht nur von mir, weil ich viele Unternehmen schon gesehen habe, sondern ich stelle auch ganz gerne mal Fragen, hey, das und das habe ich bisher noch nicht in so einem Unternehmen gesehen. Und dann kommt vielleicht mal der eine oder andere Studierende und sagt, hey, bei uns haben wir das mal jetzt ganz neu eingeführt und so weiter. Und dann, hey, cool. Oft besprechen wir sowas dann, ich sag mal, am Ende der Vorlesung. Das ist jetzt das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen ausgeufert, dass wir dann am Ende noch irgendwie eine halbe Stunde gequatscht haben und uns ausgetauscht haben. Aber das sind so, ich sag mal, sehr enge, vertrauenswürdige Foren, würde ich das jetzt einfach mal nennen, wo man sehr, sehr viel aus der Praxis auch von anderen Unternehmen mitbekommt. Und ich finde das klasse. Das macht echt Spaß.
Ja. Ja, und der Austausch ist auch super wichtig, ne? Dazu habe ich noch an anderer Stelle gleich nochmal ein, zwei Gedanken, die ich gerne mit euch teilen würde. Aber du hast gerade auch genickt, Wiebke, also genau darum geht es ja auch, Theorie und Praxis. Und das ist ja vor allem auch das Wertvolle vom Studieren und Studienleben hier. Ja.
Also ist in allen unseren Studiengängen ja Teil des Studienkonzepts und was Cybersecurity dann eben auch. Ne? Also wirklich das, was ich als akademisches Wissen lerne, dann auch eben in der Praxis umzusetzen, anhand der Praxis zu reflektieren und am Ende Handlungskompetenz zu entwickeln. Ne?
Ja, absolut. Kommen wir nochmal auf Digitalisierung und Flexibilität zu sprechen. Ich habe es jetzt gerade schon einmal dazwischen geworfen. Also die Studios hier wirklich bombastisch. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich war ich habe es mir schon professionell vorgestellt. Aber ich habe nicht mit einem Fernsehstudio gerechnet, als ich reinkam. Das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Das fand ich schon sehr beeindruckend. Das heißt, ich glaube, man kann sich auch was online anschauen, hier und da bestimmt. Also gerne mal
nachschauen.
Hast du einen Link parat? Wenn nicht, schreiben wir den einfach in die Shownotes.
Also auf jeden Fall, wenn man unseren Social-Media-Kanälen folgt oder der Internetseite, da laden wir ja auch immer ein und kündigen an, ne, wenn wir Veranstaltungen machen aus unserem Virtual Classroom, so nennen wir ja das Fernsehstudio. Der virtuelle
Entschuldigung.
Auch einzigartig in Europa, wenn ich das mal dabei sagen darf.
Ja.
Und da kündigen wir Veranstaltungen an. Ansonsten machen wir natürlich regelmäßig auch Online-Info-Veranstaltungen für das digitale Live-Studium. Da kann man sich auch auf der Internetseite anmelden.
Ja.
Und entweder wenn man ein ernsthaftes Interesse hat oder mal reinschalten, um unseren Virtual Classroom kennenzulernen. Ja.
Also wirklich gerne. Empfehlens- und sehenswert. Das
haben wir jetzt auch jahrelang dran gearbeitet.
Also, glaube ich.
Schon vor Pandemiezeiten. Ne? Während der Corona-Zeit sind ja viele in die virtuelle Welt gegangen. Ne? Und wir haben das aber schon lange davor auch geplant und lange an dem Konzept gearbeitet, diese Studios nicht nur hier in Essen, unser Hauptstandort ist, sondern bundesweit aufzubauen.
Ja, cool. Wirklich cool. Flexibilität ist, glaube ich, mit der größte Vorteil, den ich auch so jetzt wahrnehme im Berufsleben. Hätte ich mir aber auch zu meiner FOM-Zeit tatsächlich mal gewünscht, Flexibilität. Aber das war ja damals noch gar nicht. Also, da war das klar, dass du in den Hörsaal gegangen bist und da studiert hast.
Ja, und dann, war zu meiner Zeit auch so.
Ja, ne, das war halt irgendwie so, genau. Aber ich glaube, das ist jetzt schon einer der größten Vorteile. Und das war, glaube ich, auch, was wir aus der neuen Zeit alle so am meisten mitgenommen haben. Wiebke, was würdest du sagen, welche Vorteile dieser neuen Studienform gibt es denn noch?
Also Flexibilität ist auf jeden Fall für uns schon auch der wichtigste Punkt, der mehrere Sachen beinhaltet. Ne? Ich habe nur zum einen natürlich im digitalen Live-Studium die Ortsunabhängigkeit.
Ja.
Das heißt, egal wo ich bin, auch Studierende, die auf Dienstreisen sind oder auch im Ausland sind, können sich dann eben über Zoom in ihre Vorlesungen reinschalten, über unseren Online-Campus, die Plattform, mit der die Studierenden arbeiten. Es ist aber auch eine gewisse zeitliche Flexibilität gegeben, denn wir zeichnen die Vorlesungen auf für die Studierenden. Mhm. Wir bekommen die im Online-Campus auf ihrer Plattform in einer Mediathek zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn man dann wirklich mal eine Vorlesung verpasst, wenn man beruflich eingebunden ist oder was auch immer, kann man die dann eben in der Mediathek sich nachher angucken oder eben um Vorlesungen nachzubereiten, auch optimal.
Ja.
Die Vorlesungen sind dann auch mit Kapitelmarkern versehen, ne, sodass die Studierenden da gut durchgeroutet werden.
Ja.
Und ist alles sehr strukturiert. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, es gibt ja die sogenannten Future Skills, ne? Das sind so die Skills, die wir alle brauchen für die Zukunft, damit wir gut aufgestellt sind. Und dazu gehören natürlich auch Digital- und Medienkompetenz. Also das heißt, wie kann ich zum Beispiel virtuell auch zusammenarbeiten? Ja, auf kollaborativen Plattformen, oder auch ortsunabhängig, europaweit, international Teams, ne, die dann zusammenarbeiten müssen. Und das ist natürlich auch eine Kompetenz, die man dann im Studium auch entwickelt, weil die Studierenden kommen von bundesweit, teilweise sogar auch Österreich und Schweiz, also deutschsprachiger Raum, und müssen dann aber eben auch in Gruppenarbeiten zusammenarbeiten. Und das machen die dann über verschiedenste kollaborative Tools.
Irre, was heutzutage alles möglich ist, ne?
Ich finde es auch genial.
Und funktioniert.
Ja.
Also es funktioniert ja auch nicht nur, was alles möglich ist, sondern es funktioniert. Das ist das Wichtigste dabei,
Absolut.
Bei den Infoveranstaltungen hatten wir, glaube ich, sogar mal Leute komplett aus dem Ausland und ganz weit weg. Fand ich auch ganz interessant.
Ja, wir haben eine Studierende aus Amerika. Belgien ist noch mit dabei, so vereinzelt. Ne? Das wächst immer mehr.
Ja, super. Ja, schon cool. Bleiben wir nochmal bei dem Austausch, weil wir es jetzt auch gerade mit dem kollaborativen Arbeiten angesprochen haben. Würdest du sagen, der persönliche Austausch hat sich geändert? Also viel ist ja jetzt auch hybrid oder die Möglichkeit vielleicht dann auch, sich mal hybrid zu treffen. Dieses klassische, man trifft sich im Vom-Café oder so, gibt es das noch?
Im virtuellen Vom-Café, auf jeden Fall. Ja, also das ist, hätte ich jetzt am Anfang auch immer gedacht, ne? Dass man so in dieser virtuellen Welt irgendwie nicht so zusammenfindet. Ich muss selber aus meiner Arbeitserfahrung sagen, wo ich mich auch viel, viel mehr digital bewege natürlich, wenn man im digitalen Bereich auch tätig ist, habe da auch ziemlich starke Verbindungen aufbauen können. Und auch das, was wir jetzt in den ersten 4 Semestern an Erfahrungen im digitalen Live-Studium gesammelt haben, zeigt genau das. Also im sozusagen Studio über die Zoom-Session bauen die Lehrenden eine unheimlich enge Verbindung auf mit den Studierenden, weil die haben ihre Kameras an, die haben ihren Ton an, es wird miteinander kommuniziert, diskutiert, in Breakout-Sessions, in Kleingruppen gearbeitet, im Plenum wieder vorgestellt und so weiter. Also der Austausch kommt dann schon dem Austausch im Hörsaal auch wirklich sehr nah.
Ja, das finde ich gut.
Ne, dass das eignet. Und dann ist es natürlich so, dass trotzdem die Studierenden sich auch in Teilen regional miteinander vernetzen. Ne? Also die dann aus einer Region kommen, die treffen sich dann sogar auch mal vor Ort. Oder können halt auch die Infrastruktur unserer 36 Hochschulzentren bundesweit nutzen, wenn sie da aus der Umgebung kommen.
Ja.
Und da findet die Vernetzung statt. Und Vernetzung ist ja auch super wichtig.
Ja, absolut.
Ja.
Gerade im Cybersecurity-Bereich.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist, sagen wir mal so, die meisten, und nicht die meisten, viele im Cybersecurity-Bereich machen ein Riesengeheimnis drum. Weil das sind natürlich teilweise sehr brisante Unternehmensinformationen, was passiert ist, was für Sicherheitslücken man ausgesetzt ist und so weiter. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, da so ein gewisses Netzwerk zu haben, wo man auch offen mal drüber sprechen kann, wohl wissend, okay, der erzählt jetzt nicht irgendwo in der Presse oder so, dass wir gehackt wurden oder dies oder das. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig und sehr schwer auch, ordentliche und wirklich werthaltige Verbindungen mit anderen Cyber-Experten in anderen Unternehmen zu bekommen.
Ich bleibe direkt nochmal kurz bei dir, Alexandros. Ist es messbar, wie lange Unternehmen unter den Folgen von Cyberattacken leiden und damit dann noch zu kämpfen haben? Also es kommt wahrscheinlich auf die Schwere an, oder?
Ja, also schwer, sagen wir mal so. Es ist grundsätzlich in der Cybersecurity, die Messbarkeit ist sehr schwer. Ich sag mal so, Menschen, die schon mal KPIs für Unternehmen oder KRIs, also Key Performance oder Key Risk Indicators, für Unternehmen mal definiert haben, sie gemessen haben und sie regelmäßig reported haben, die werden jetzt wahrscheinlich gerade ein Grinsen im Gesicht haben. warum? Ganz einfach, weil klar, die Menschen, die die Unternehmen leiten, das sind in der Regel dann CEOs, Geschäftsführer, wie auch immer, dass die, ich sag mal, in deren Sprache Kennzahlen bekommen, um das Unternehmen richtig zu lenken. Das ist sehr, sehr schwer, weil, ich sag mal, die Awareness noch nicht und die, ich sag mal, der Detailgrad noch nicht ganz so bekannt ist. Deshalb arbeite ich zum Beispiel sehr gerne mit diesen Analogien. Und ich werde dann ganz oft mal gerne von Vorständen gefragt, hör mal, Alexandros, die x-tausend Euro, die du da jetzt als Budget brauchst, was war das nochmal? Und dann erkläre ich genau in der Analogie, wie ich dir das gerade erklärt habe, ja, kannst du dich noch an diese Burg erinnern und so weiter und diesen Bogenschützen da oben? Sagt, ja, ja, ich weiß noch. Und dann sage ich, ja, damit der ein Zielfernrohr hat, womit du 3 Kilometer weit gucken kannst, dafür ist das Geld. Und dann sagt er, ah, jetzt habe ich das verstanden.
Super. So kriegst du Geld von den Obersten der Obersten.
Ja, das ist ja irre. Und ich glaube einfach, die Realität zeigt, dass dies Investitionen sind, die für Unternehmen unabdingbar werden.
Ja, ja.
Absolut.
Und ich sag mal so, im regulierten Bereich, in Deutschland zumindest, insbesondere, ich sag mal, Banking, Versicherungen und Kritis, also kritische Infrastrukturen. Das sind so die 3 Bereiche, die und wirklich folgend, also Banking Nummer 1, Versicherung Nummer 2, Kritis hätte ich jetzt gesagt Nummer 3. Das sind die am meisten momentan tun. Warum? Weil sie müssen.
Mhm.
Und alle, die dem nicht ausgesetzt sind, die sehen zwar das Risiko, die hören das auch immer wieder, aber ich sag mal, ab kleinerer Mittelstand bis Kleinunternehmen, die kennen das, die haben ein bisschen Sorge, aber die machen vielleicht, denken vielleicht maximal darüber nach, okay, vielleicht mache ich eine Cyberversicherung.
Mhm.
Okay, aber etwas tatsächlich dagegen zu tun, ist noch ein bisschen besser.
Mhm. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei den Mitarbeitenden, ne? Die man am besten selbst dann zu Expertinnen entwickelt.
Mhm.
Und das, glaube ich, ist schon mal der beste Weg, um überhaupt irgendwie auch auf schnellstem Weg vielleicht was dagegen tun zu können, wenn es soweit ist. Ich weiß es nicht, aber bis man dann natürlich extern da jemanden noch wieder dazu geholt hat. Ich glaube, dass bei Partnern, die haben das natürlich auch im Blick. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich eigene Leute im Haus habe, die sich auch schon mal damit auskennen, vielleicht können die dann noch mal einen Tacken eher darauf reagieren. Ist ja wahrscheinlich so, ne?
Ja. Und für die Awareness sorgen, also Prävention, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, noch viel wichtiger.
Absolut.
Du hast, Alexandros, gerade schon ein paar Tipps genannt, ganz am Anfang, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Vielleicht jetzt zum Abschluss, also quasi meine letzte Frage an dich. Welche Tipps kannst du sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft, so Leuten wie mir mit der Kreditkarte, das jetzt schon geholfen, mitgeben, um sich zu schützen? Und an dieser Stelle möchte ich sagen, fernab von Passwörtern wie 1, 2, 3, 4.
Ja, also ich hätte einfach die zwei dicksten Batzen, die jedem Menschen, der nicht ein Techie ist, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, weiterhilft, sind Nummer 1, das nennt sich 2-Faktor-Authentifizierung. Was steckt dahinter? Wenn du dich jetzt an deinem E-Mail-Account anmelden möchtest, nehmen wir mal, du hast einen Gmail-Account und du loggst dich da ein mit deinem Username, deinem Passwort. Wenn das Einzige ist und du schon direkt reinkommst, ist es nicht ganz so optimal, weil wenn jemand dein Username, dein Passwort irgendwoher bekommt, durch irgendeine Datenbank, weil du es irgendwo anders mal eingegeben hast oder das gleiche Passwort, dann kommt man sofort in deinen Mail-Account rein. Mhm. Und sobald ich Zugriff auf deinen Mail-Account habe, kann ich alles andere zurücksetzen, dein Amazon, dein Sparkassenkonto und so weiter und so weiter, und dann habe ich Zugriff auf alles.
Nein.
So, und jetzt dieses Zwei-Faktor-Ding bedeutet Folgendes. Du brauchst nicht nur dein Username, dein Passwort, sondern noch einen zweiten Faktor. Bedeutet in der Regel dein Handy mit so einer App von Google oder von Microsoft, dann brauchst du einen Code, der sich alle 20 Sekunden ändert. Aber nicht jedes Mal, wenn du dich einloggst, sondern jedes Mal, wenn du dich von einem neuen Gerät einloggst.
Ja.
Das heißt, es ist ein minimaler Umstand, nenne ich das mal. Aber es ist vom Sicherheitsmehrwert für dich wirklich signifikant hoch. Und das kann man und das sollte man mindestens für den Haupt-Mail-Account machen, genauso wie für deinen Instagram-Account und so weiter. Würde ich definitiv empfehlen, ist nicht schwer einzurichten. Deshalb das einmal, und das nächste tatsächlich Awareness und Weiterbildung. Wenn man sich selber nur so ein bisschen, wirklich minimal weiterbildet und einfach mal hin und wieder mal schaut, hey, ich lasse mich mal bei irgendeinem Phishing-Test, ich gucke mir mal an, was ist so gerade, sind so die aktuellen Betrugsmaschen und so weiter. Da fällt zum Beispiel auch ganz gerne auf das sogenannte Social Engineering. Bedeutet, ich rufe zum Beispiel bei dir an, sage, ich bin dein Chef, weil ich auf LinkedIn gesehen habe, wer dein Chef ist. Und nehmen wir mal an, du wärst gerade neu eingestellt worden. Oder du wärst vielleicht eine Praktikantin. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich sage, hey, ich bin der Chef, ich komme jetzt gleich vorbei, ich habe dir eine E-Mail geschickt, mach die mal bitte schnell auf, druck die aus, weil mein Drucker funktioniert nicht. die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Anhang aufmachst, während ich am Telefon bin und der böse Hacker bin, ist sehr, sehr, sehr hoch.
Ja.
Und sobald du, ich sag mal zumindest, dich selber nur ein bisschen auf diese Dinge vorbereitet hast, dann klingeln ganz schnell die Alarmglocken. Und ich freue mich immer, wenn ich solche Schulungen gebe und irgendwann im Laufe der Jahre, wie auch immer, jemand auf mich zukommt und sagt, boah, Alexandros, gestern ist mir genau sowas passiert und dank deiner Schulung oder was du mir erzählt hast, ist mir da nichts passiert.
Ja.
Super, das ist der Grund, warum ich das mache. Sowas freut mich, dem einen und der anderen da ein bisschen einfach mal zu helfen.
Ja. Also ich muss kein Techie sein.
Nein.
Um mich zu schützen.
Nein.
Ich darf Prinzessin sein. Das nehme ich heute aus unserem Gespräch mit. Du hast gesagt, ich bin Prinzessin. Ja. Nein, vielen lieben Dank für deine Tipps, vor allem auch für dein wertvolles Wissen, was du hier geteilt hast.
Sehr gerne.
Und vor allem auch, was ich ganz interessant fand, war, du hast sehr simpel erklärt, wie groß der Bedarf einfach ist und wie gefährlich es auch einfach ist, in der Cyberwelt da unterwegs zu sein, ohne vernünftigen Schutz. Ja. Vielen lieben Dank schon mal an dich.
Sehr gerne.
Und jetzt nochmal abschließend zum Studiengang, Wiebke, den wir jetzt gerade nochmal angesprochen haben. Man kann einen Einblick bekommen, ja, auf eurer Homepage und Co., aber sag nochmal sehr gerne, wo man alles zusammengefasst nachlesen kann.
Also
wo sollte man sich informieren?
Ja. Also gerne auf fom.de und gerne auch in der Studienberatung des digitalen Live-Studiums. Und da kann man sich schon mal einen Überblick verschaffen, mit den Kollegen in der Studienberatung sprechen. Mhm. Und man kann auch sogenannte Schnuppervorlesungen besuchen. Also das heißt, wer sich wirklich einfach mal in so eine virtuelle Vorlesung mit einschalten möchte, kann das auch gerne tun und kriegt dann von uns entsprechende Zugangsdaten. Ich glaube, dann kann man sich das beste Bild verschaffen. Ja.
Das glaube ich auch. Vielen lieben Dank an euch beide. Ja, und um sich vor dem unsichtbaren Feind Cyberattacke erfolgreich zu schützen, reicht es leider einfach nicht aus, Passwörter mit Sonderzeichen zu generieren. Expertentipps, um sich bestmöglich vorzubereiten und zu schützen, beziehungsweise um sich schützen zu können, sowie Mitarbeitende zu eigenen Professionals im Bereich Cybersecurity zu entwickeln, gab es hier in dieser Folge von Wiebke Lang von der FOM-Hochschule und von Alexandros Manakos von Apollon Security. Hilfreiche Links übrigens zum Thema Cybersecurity und zu den genannten Studiengängen, wie gerade schon angesprochen, auch nochmal hier in unseren Shownotes. Und jetzt sage ich ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr mir so viele Fragen beantwortet habt. Wir hätten noch stundenlang, glaube ich, weitermachen können. Vielen Dank für das sehr schöne Gespräch.
Danke dir.
Ja, also wie Sie gehört haben, Passwort 1234 ist nicht das cleverste. Mein Kreditkartenangriff hat sich Gott sei Dank nicht so breit ausgeweitet, dass ich jetzt völlig blank bin. Aber glauben Sie mir, ich habe auch daraus definitiv was gelernt. Und ich hoffe, Sie auch aus dem Talk konnte jeder was mitnehmen.
Also der Beitrag hat mich erinnert an eine wunderbare Geschichte in meinem Skidorf, aber schon ewige Zeiten her. Und dann fragte ich im Restaurant, wo ich war, haben Sie denn WLAN? Ja, aber ein Passwort, aber bitte nicht weitersagen. Ne? Gast 1234. Ne? Wir dann raus aus der Kneipe, in die nächste Kneipe rein. Ne? Haben Sie ein WLAN-Passwort hier? Ne? Ich bin ein bisschen handysüchtig, so ein Stück weit. Ne?
Bisschen.
Nicht so wie du, aber.
Nein, nicht so wie ich.
Ja, sag ich Ihnen, aber nicht weitersagen. Ne? Gast 1234.
Ja, also.
Das war der Joke des Abends. Also insofern habe ich mich daran nochmal erinnert, dass du heute jetzt diesen Talk hattest.
Ja, also schauen Sie doch nochmal auf Ihre eigene Passwortliste, die hoffentlich nicht mit allen Passwörtern gesammelt irgendwo im Portemonnaie zu finden ist. So, genau. Und jetzt nochmal zurück zum Arbeitgebertag. Ne? Wir stehen hier ja auch noch im Thunderfalk.
Fleißig. Du hast ja nicht nur den Innovationspreis vorbereitet, sondern auch ein paar Stimmen eingefangen. Ja, war sehr interessant heute, auch sehr kontrovers.
Oh ja.
Ja, was haben deine Leute gesagt, mit denen du gesprochen hast?
Ich lasse sie einfach mal selbst sprechen, ne? Ich wollte was vorwegnehmen, mache ich aber nicht. Hier kommen drei Stimmen zum Arbeitgebertag, alle nacheinander und dann melde ich mich nochmal dazu.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ein rundum gelungener Nachmittag mit vielen interessanten Gesprächen, sowohl vor der Veranstaltung als auch jetzt im Rahmen des Networkings. Und ich sage nur, starke Frauen braucht das Land. Und der gehaltene Vortrag und das Gespräch mit dem WDR-Reporter hat mir besonders gut gefallen, weil es viele kritische Zwischentöne gab, wo man sich auch mal selber hinterfragen kann, brauche ich jetzt noch eine Tageszeitung in Papierform? Und das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch wie ein roter Faden durch das gesamte Privat- und natürlich auch Berufsleben. Also daher Kompliment, und es zahlt sich immer aus, solche Veranstaltungen zu besuchen.
Also erstmal war es wieder super spannend. Ich bin ja nicht das erste Mal da, und jedes Mal einfach super schön dabei sein zu können und das mitzuerleben. Und das waren, ja, heute war es besonders hart. So ging es wirklich ans Eingemachte, fand ich auch gut. Und ja, was ist mir hängen geblieben? Starke Frauen bewegen was. Darf ich als Frau auch mal so sagen. Und das ist so schön, das zu erleben. Und was ich auch schön fand, war, den Journalismus nochmal von der anderen Seite wieder kennenlernen zu dürfen, weil ich selber zu denen gehöre, die in den letzten Jahren sehr enttäuscht waren von der Presse in Deutschland. Und das nochmal so zu sehen, was da hinter den Kulissen passiert, das hat mich doch auch berührt und ja, auch wieder so ein bisschen friedlicher gestimmt. Insofern war es super, dabei gewesen zu sein.
Ich kann sagen, provokant angefangen. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders ausdrücken. Und hochkarätig weitergemacht. Ich muss sagen, der Innovationspreis hat mich wahnsinnig beeindruckt. Vor allem, weil man ja tatsächlich bei Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen eigentlich immer daran denkt, auf Elektrifizierung zu gehen oder irgendwie den fossilen Brennstoff einfach auszuklammern. Und wie viel man doch schon für die Umwelt tun kann, wenn man ihn einfach mal anders denkt und vor allem praktikabel denkt, finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Also, was ich dazu sagen wollte, wurde auch tatsächlich schon gesagt. Wir sind ja hier ein werbefreier Podcast, aber die neue Kampagne, Christoph, vom Handelsblatt, die bringe ich jetzt trotzdem mit rein. Ja, innen ist das Stichwort. Und das muss ich auch sagen, so viel Frauenpower wie heute hatten wir lange nicht auf dem Arbeitgebertag. 3 Frauen, ziemlich stark heute, auf der... Ja, aber dein Team, aber ich rede ja auch von uns auf der Bühne, angefangen bei Vorstandsvorsitzenden Jutta Zülow, dann haben wir Geschäftsführerin von Neste gehabt und natürlich Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe. Was willst du denn mehr?
Ja, das stimmt. Aber unser Produzent Frank Wedemeyer war auch dabei.
Genau, der war auch dabei, und an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du uns mehr als 5 Minuten hast reden lassen. Also kommen wir zum Ende, Christoph. Und uns aushält, ja. Und er macht übrigens die ganzen schönen Fotos. Das heißt, Sie können uns auch sehen, wie wir den Podcast hier auf dem Arbeitgebertag jetzt aufgenommen haben. So, aber du hast heute das letzte Wort, Christoph. Ja, weiß nicht. Mal was anderes.
Das war die Folge 124. Ihr Lieblingspodcast. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Sie finden uns auf allen Lieblingspodcast dieser Welt. Empfehlen Sie uns weiter, leiten Sie den Link weiter, unternehmerschaft.de. Genau. Und heute ist wieder der Dein Mega-Medien-Mittwoch.
Genau. Wenn Ihnen das jetzt hier noch nicht gereicht hat, was die Frauenpower aus der Wirtschaft zu sagen hatte, dann würde ich sagen, heute Abend nochmal auf Antenne Düsseldorf. Da gibt es nochmal ein paar andere Themen und vor allem jeden Mittwoch. Also immer wieder gerne reinhören. Lohnt sich. Auch da füllen wir tagesaktuelle Themen auf. Und ja, wenn Sie übrigens selbst mal zu Gast sein wollen, sowohl im Podcast als auch auf Antenne Düsseldorf, melden Sie sich einfach bei uns. Aber ansonsten, Christoph, hast du das wunderbar gemacht. Und
ein Blind Date Podcast, müssen wir nochmal sagen. GE Wirtschaftet, da kann man ihn hören. Auf allen Plattformen, die es gibt.
Genau, auch das, ja. Und wenn Sie auch mal Lust haben auf ein Blind Date, melden Sie sich. Gut.
Kann ich nur empfehlen.
Aber jetzt machen wir einen Punkt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Und wir sagen zusammen auf
Wiedersehen.